Dieser Podcast wird Ihnen von der Österreichischen Ärzte- und Apothekerbank gewidmet. Gründen, finanzieren, digitalisieren. Die Standesbank ist an Ihrer Seite. Ein Pfeifen im Ohr, ein Rauschen, das nicht mehr aufhört. Für viele Betroffene gehört das zum Alltag. Tinnitus betrifft in Österreich einen erheblichen Teil der Bevölkerung und doch wird oft erst spät über wirksame Behandlungsmöglichkeiten gesprochen. Was steckt medizinisch dahinter? Welche Therapieansätze gibt es? Und wie können Apothekerinnen und Apotheker Betroffene unterstützen? Genau darum geht es in der heutigen Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ÖRZ im Ohr. Heute geht es um ein Thema, das viele Menschen betrifft, aber oft im Stillen ausgehalten wird: Tinnitus. Dafür habe ich einen Experten eingeladen, Professor Dr. Johannes Schobel, HNO-Arzt, der sich schon lange mit dem Thema Tinnitus beschäftigt und das Tinnitus-Zentrum gegründet hat. Herr Professor Schobel, schön, dass Sie da sind.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Tinnitus ist ein häufiges Symptom und doch wissen viele gar nicht ganz genau, was eigentlich dahinter steckt. Wie würden Sie Tinnitus definieren?
Tinnitus leitet sich ab vom lateinischen tinnire. Es klingt etwas im Ohr und in der Regel reden wir vom subjektiven Tinnitus, also einem Geräusch, das nur der Patient selber hören kann. Und den muss man halt unterscheiden vom objektiven Tinnitus durch Strömungsgeräusche des Blutes und dergleichen. Und prinzipiell reden wir dann vom Tinnitus, wenn jemand etwas hört, was nur er selbst hören kann.
Was ist der Hintergrund? Können Sie es vielleicht kurz ein bisschen...
Zur Entstehung von Tinnitus.
Genau, ja.
Ja, die Sache ist die, unser Innenohr, die Schnecke, das Hörnervenorgan, ist selbst bei kompletter äußerer Stille ein überraschend lauter Ort, weil da drinnen 12.000 äußere Haarzellen sitzen, die motorisch aktiv sind und genauso wenig stillhalten wie ein Hörsaal mit vielen Zuhörern. Und die Geräusche, die bei der spontanen Aktivität der äußeren Haarzellen entstehen, die spontanen otakustischen Emissionen, lassen sich immer in dem Gehörgang auffangen und nachweisen und können in Einzelfällen sogar so laut werden, dass sie jemand anderer mit freiem Ohr hören kann. Und wenn also das Innenohr selbst in einem stillen Raum, wir befinden uns hier im Studium im außerordentlichen stillen Raum, aber in Ihrem und in meinem Innenohr ist es nicht still, auch wenn ich nicht spreche, und wenn dann also laufend Aktionspotenziale ans Gehirn laufen und letzten Endes ein Grunderregungseinstrom über den Hörnerv, über die Hörbahn, an die Großhirnrinde, an das Hörzentrum da ist, dann muss unser Gehirn alles, was bei äußerer Stille vom Innenohr kommt, auch als Stille interpretieren. In gewisser Weise ist unser ganzes Leben eine einzige Sinnestäuschung. Denn wir hören, sehen, riechen, schmecken halt das, was uns unser Gehirn sagt. Und das hat mit der Objektivität manchmal nicht sehr viel zu tun. Sehr schön sieht man das bei optischen Täuschungen, wenn so eine Wendeltreppe nach oben geht, aber dann trotzdem wieder auf geheimnisvolle Art und Weise wieder in sich selbst trifft, ist das eine optische Täuschung. Und Stille zu hören ist alles andere als selbstverständlich. Stille zu hören ist eine aktive Leistung des Gehirns, erfordert das Ausfiltern von vielem, was eben bei Stille von draußen kommt. Und wenn das nicht so perfekt funktioniert, dann hören wir halt etwas, was nicht wirklich da ist, ist eigentlich nicht weiters verwunderlich.
Wenn ein Tinnitus plötzlich auftritt, herrscht oft große Verunsicherung. Was sollte in den ersten Stunden oder Tagen denn am besten passieren und wann ist eine ärztliche Abklärung unbedingt notwendig?
Ja, ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl nach einem schönen Konzert, einem lauten Konzert, wenn es dann noch stundenlang im nächsten Ohr klingt. Bis zum nächsten Tag soll es eigentlich wieder abgeklungen sein. Und man muss dann auch immer unterscheiden, ob es eine nachvollziehbare äußere Ursache gibt, wie ein Lärmtrauma, eine Alarmanlage, ein Knall, ob das Ohr scheinbar ohne Grund aufgetreten ist aus heiterem Himmel, ob es zum Beispiel einhergeht mit einer Hörminderung, das wäre in jedem Fall ein Grund, ganz rasch einen Hörtest beim Facharzt zu machen, ob es vielleicht mit Schwindel einhergeht, das gibt es bei bestimmten Erkrankungen wie dem Morbus Menère, ob man vielleicht eine besondere Stressphase gerade gehabt hat und einfach, wie man auch so schön sagt, zu viel um die Ohren hatte. Aber prinzipiell, wenn das Orgelrecht eine Lautstärke und eine Qualität hat, dass man sagt, na, das kann ich jetzt nicht mehr ignorieren, dann würde ich schon innerhalb von 24 Stunden, sofern möglich, den Facharzt aufsuchen.
Sie haben es kurz auch schon angesprochen, diverse Begleitsymptome, die vielleicht auch ein Risikofaktor sind. Gibt es da noch etwas, worauf man also achten soll?
Prinzipiell ist natürlich zu unterscheiden, ist es beidseits und konstant, das spricht so für einen eher cochlearen Tinnitus. Schlimm wäre es, wenn es neurologische Begleitsymptome gäbe, dass man sagt, Wortfindungsstörung, motorische Schwäche oder sonst etwas, dann reden wir über zentrale Geschehen und wie gesagt die Drehschwindelerkrankung.
Und wenn, sagen wir mal, jetzt keines dieser Alarmsignale vorliegt und das Geräusch trotzdem nach langer Zeit auch nicht mehr verschwindet, ab wann spricht man denn dann von einem chronischen Tinnitus?
Also akut, würde ich sagen, ist das Ohrgeräusch im Regel die ersten paar Wochen. Aber wenn das erste therapeutische Pulver mal verschossen wurde, also wenn Cortison gegeben wurde, ist ja die einzige einigermaßen validierte Akuttherapie ist Cortison. Und das sollte man, wenn geht, eher rasch machen, nach ein paar Tagen oder nach einer Woche, nicht nach Monaten. Wenn das einmal erledigt ist und es sich nicht gebessert hat, dann spreche ich vom superakuten Stadium, weil wir ja medikamentös dann eigentlich nichts mehr in der Hand haben, auf andere Maßnahmen gehen müssen. Und nach mehr als 3 Monaten ist das eigentlich ein chronischer Tinnitus, obwohl ich den Ausdruck dem Patienten gegenüber gern vermeide, weil das ist für den Patienten so assoziiert mit, oh, da kann man ja nichts mehr machen. Und da muss man schon aufpassen, was man dem Patienten noch indirekt suggeriert. Aber eigentlich ist nach 3, spätestens 6 Monaten von einem chronischen Tinnitus auszugehen. Und dann beginnt halt auch jeder Lernprozess im Gehirn, bei dem das Ohrgeräusch zentral abgespeichert wird, wo man also medikamentös sowieso nichts mehr machen kann.
Vielleicht kommen wir da gleich kurz mal zur Diagnostik. Viele Betroffene wissen ja gar nicht genau, was sie bei so einer HNO-ärztlichen Abklärung dann eigentlich erwartet. Wie läuft die Diagnostik bei Tinnitus denn typischerweise ab?
Also die HNO-ärztliche Untersuchung, ganz normal natürlich mit genauer Inspektion des Trommelfelles mit dem Mikroskop. Vielleicht eine Tympanometrie dazu, eine Messung der Impedanz des Trommelfelles, wie leicht es sich bewegen lässt. Dann natürlich als zentralste von allen Untersuchungen den Hörtest, wobei dieser ganz, ganz wichtig ist und ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass jede noch so geringe Hörminderung, sobald die Hörkurve irgendwo 20 dB, 20 Dezibel unterschreitet und auf 25 dB geht, erst recht bei 30 dB, wird das üblicherweise nicht besonders ernst genommen und da ist eh noch okay und altersentsprechend sonst wie. Selbst eine so geringe Hörminderung kann einen ganz, ganz entscheidenden Einfluss haben, können wir später darüber reden, warum das so ist. Also Hörtest, eventuell weitergehende Untersuchungen wie die otoakustischen Emissionen, auch die spontanen und die Dispersionsprodukte. Und dann sollte man eben auch anschauen, die Halswirbelsäule, die Nackenmuskulatur, weil Verspannungen der Nackenmuskulatur Tinnitus, ich kann nicht sicher sagen, alleine auslösen können, aber triggern können, weil es eben eine nervliche Verschaltung gibt, einen Impulseinstrom von der Nackenmuskulatur in Hörnervenkerne. Dann die Kiefergelenke sind auch ein großes, weites Thema, das seine eigenen Spezialisten hat, die Kieferorthopäden oder kieferorthopädisch versierte Zahnärzte. Das gehört dazu, dann ist immer zu erfragen, die persönliche Situation des Patienten, das Stresslevel, was hat es für besondere Ereignisse gegeben. Und dann kann man meistens schon eine grobe Einteilung treffen, in welche Gruppe das Ganze gehört.
Mhm. Sie haben es jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, auch was die Ursachen sein können. Was kommt denn besonders häufig vor als Ursache in der Praxis?
Also zunächst einmal ist man natürlich immer ganz froh, wenn man eine somatische, eine körperliche Ursache findet, die man behandeln kann. Und hier ist die Halswirbelsäule, die Nackenmuskulatur ein weites Feld, denn wer von uns ab 40 Jahren oder auch jüngere Patienten hat denn keine Verspannung der Nackenmuskulatur mit unserer Bildschirmarbeit und dergleichen und wer von uns hat wirklich nicht das geringste Problem mit dem Kiefergelenk und das sind einmal Dinge, dann wie gesagt, das Stresslevel ist ganz entscheidend. Aber der alles entscheidende Punkt, der in meiner Erfahrung immer wieder und auch gerade beim Facharzt nicht so drastisch bewertet wird, wie ich es tue, ist jeder noch so minimale Hörverlust. Bereits im Jahr 1995, also wirklich jetzt lange her, hat Jonathan Hazel und Pavel Jastrebov, Pioniere der Tinnitusforschung und Therapie, haben den Satz geprägt, bei Tinnitus muss jede noch so geringe Schwierigkeit mit Hörgeräten ausgeglichen werden und das muss man auch ein bisschen erklären, warum das so wichtig ist. Wenn Sie ganz junge, gesunde Testpersonen, die noch nie in ihrem Leben irgendetwas mit den Ohren hatten, in einen völlig schalltoten Raum stecken, der wirklich totenstill ist. Das ist ganz, ganz schwierig, sowas zu bauen. Und die sagt, passen Sie auf, ob Sie etwas hören oder bemerken. Dann sagen nach 5 Minuten 95% der Testpersonen, dass sie etwas gehört haben. Es war aber nichts in Wirklichkeit. Die Schlussfolgerung, die damals schon geniale Schlussfolgerung von Helen Bergmann war, jeder von uns hat in Wahrheit einen Grund-Tinnitus, den wir nicht bemerken, weil der Umgebungsgeräuschpegel selbst in stillen Räumen kaum je unter 30 Dezibel liegt. Das muss schon, ich würde es hier erinnern, auf 30 Dezibel oder knapp darunter schätzen. Und dieser Erregungseinstrom von draußen ist notwendig, damit das System nicht aus dem Ruder läuft. In völlig stillen Kammer schlägt dann diese Spontanaktivität, von der ich vorher gesprochen habe, die auch ausgefiltert werden muss, doch irgendwie durch. Und wenn unser Aufmerksamkeitsfokus im Gehirn, da gibt es Netzwerke, die miteinander korrespondieren, einmal darauf gerichtet ist, auf dieses ganz leise einströmende Geräusch, dann kann die Sache hochgefahren werden. Ich habe selber auch seit vielen Jahren einen ganz, ganz harmlosen Tinnitus, geht man von einem Ohrgeräusch, das ich besonders in der Nacht in stillen Situationen leise höre. Ich habe das Glück, dass es so allmählich begonnen hat und so leicht, dass ich mich immer gut daran gewöhnen konnte und dieser Mechanismus nicht greift. Aber wenn von draußen nichts mehr reinkommt, dann entwickelt sich genau dort, wo von draußen nichts mehr reinkommt, der Tinnitus. Der Klassiker ist das geringe, minimale Hochtonabfall von vielleicht nur 30, 35 Dezibel. Und genau dort sitzt um Haaresbreite unter der Hörschwelle, 5 Dezibel, wenn man es dann charakterisiert, das Ohrgeräusch. Und weil das der Bereich der Obertöne ist, wo wir überhaupt keinen Grundton mehr haben, sondern nur mal ganz leise Obertöne, deshalb entsteht durch die geringste Hochtonschwierigkeit leicht ein Tinnitus, ein Hochton-Tinnitus. Und die müssen wir dann halt aktiv ausgleichen und deshalb verschwindet ein solches Ohrgeräusch in den meisten Fällen auch bereits mit dem Einsetzen eines winzigen Hörgerätes, das eben genau diesen Hochtonverlust ausgleicht. Und das ist halt eine sehr dankbare Sache, die den Patienten auch sehr beeindruckt. Wenn er kommt, dann sagt er 3 Monate ein Ohrgeräusch und dann kriegt er die Geräte rein und achtet kurz auf den Klang der Sprache, der sich ein bisschen verändert hat, ein bisschen schärfer wird, ein bisschen betonter die Konsonanten und dann die Frage kommt, so, was macht denn jetzt eigentlich ein Tinnitus? Und man sieht, dass der Blick des Patienten geht dann immer nach oben. Also Tinnitus wird instinktiv oben gesucht, vielleicht unter der Schädeldecke. Dort sitzt er ja auch im Prinzip mit der Hörrinde. Das ist dann immer nett, wenn der wesentlich leiser geworden ist.
Ja, das heißt, da reicht ein Hörgerät sozusagen aus, um das zu kompensieren?
Ja, das ist in vielen Fällen der Gamechanger, ganz besonders, wenn das Ohrgeräusch noch nicht zu lange besteht. Schwieriger wird es natürlich nach ein paar Jahren oder nach 10 oder 15 Jahren. Nach langem Bestehen, nach 15 oder 20 Jahren, sind die meisten Patientinnen ihr Ohrgeräusch gewöhnt und sagen, Herr Doktor, wenn ich dran denke, höre ich es, wenn ich nicht dran denke, höre ich es nicht. Da darf man dann schon sagen, na gut, dann denken Sie halt bitte nicht daran. Ja? Aber das gibt es halt doch Leute, die sagen, na ja, aber es drängt sich schon von selbst in den Vordergrund. Da muss man halt an andere Maßnahmen denken. Aber hier spielt der Fokus die entscheidende Rolle. Aber je kürzer ein Ohrgeräusch besteht, sagen wir bis zu einem Jahr oder auch recht gut bis 3 Jahren, lässt es sich durch akustische Verstärkung sehr gut ausblenden und überdecken. Das ist halt der Soforteffekt. Gerät rein, Tinnitus besser. Gerät raus, Tinnitus wieder da. Aber gerade wenn das Ohrgeräusch noch nicht zu lange besteht, besteht eine sehr gute Chance auf einen Lerneffekt des Gehirns. Deshalb auch Retraining-Therapie, dass das Ohrgeräusch eben nicht gleich wiederkommt. Dass man vor allem mit gewissen Begleitmaßnahmen wie Geräuschkulisse im Schlafzimmer, autogenes Training, doch ohne Belästigung einschlafen kann. Na, und wenn am nächsten Tag in der Früh wieder da ist, dann wissen wir ja, wir können uns helfen, Geräte rein, es wird wieder besser. Und so gesehen verliert das Ganze auch an Bedeutung. Es ist ja immer auch das, was wir in unserem Kopf draus machen. Und die alles entscheidende Instanz ist das limbische System, das Gefühlsleben. Wenn unser limbisches System gelassen bleibt, sagt, na gut, höre ich halt ein bisschen was, eh wurscht, ist das Ganze eine andere Sache, als wenn sich jemand aufreibt. So, ich denke an den jungen Programmierer, der sagt, Herr Doktor, ich bin jung, ich bin gesund, ich habe zu funktionieren wie meine Software. Das ist dann natürlich eine sehr schwierige Einstellung, wenn man etwas akzeptieren muss, was nicht mehr so ist wie früher.
Ja, das heißt, die Wahrnehmung kommt da ganz stark ins Spiel.
Die Wahrnehmung, die emotionale Bewertung. Weil das limbische System entscheidet über Leidensdruck, ja oder nein, wie im ganzen Leben, wie im Gefühlsleben, in der Liebe oder sonst wo. Es reagiert hier überall das Gefühlsleben. Und mit Emotionen ist schwer zu argumentieren. Wenn die Emotion sagt, es ist aber belastend, dann ist es belastend. Wenn die Emotion sagt, es stört mich nur ein bisschen, dann stört es halt nur ein bisschen. Deshalb sind gerade diese Therapien, die von der psychotherapeutischen Seite her angreifen, die kognitive Verhaltenstherapie zwar offiziell sehr hoch gelobt und gehypt, aber in der Praxis oft schwierig und sie sind auch leider in Österreich nicht in der breiten Form verfügbar, wie wir es bräuchten.
Da komme ich dann später nochmal vielleicht kurz drauf zurück, auf diese Möglichkeiten. Wenn wir nur kurz bei den Ursachen bleiben, Sie haben vorhin schon die Halswirbelsäule angesprochen und Kiefergelenk. Also das ist tatsächlich ein relevanter Faktor, den man.
Ja, also gibt es auch zahlreiche Patienten, die genau den Zusammenhang mitbekommen und sagen, wenn ich stärker verspannt bin, wenn ich mehr Probleme habe, nimmt mein Tinnitus auch wieder zu. Und es ist nachvollziehbar aufgrund der nervlichen Verschaltung mit der Hörbahn.
Und das lässt sich dann physiotherapeutisch
ja,
etc.?
Ja, Physiotherapeut ist ein wichtiger Partner in der Tinnitus-Therapie für Heilgymnastik und Physiotherapie. Ist eine grundlegende Säule. Aber es gibt auch da so Geschichten. Ich habe einen Patienten gehabt mit hohem Leidensdruck, der gesagt hat, er war beim Chiropraktiker. Der hat einmal Haruk, und nein, es war der Chiropraktikerin. Auf einmal Haruk hat er sich gebessert. Er hat der Chiropraktikerin einen Strauß Rosen geschickt. Nach 14 Tagen war er wieder da, der Tinnitus, dann ist er wieder hingegangen, die Chiropraktiker hat wieder Haruk gemacht. Diesmal wird der Tinnitus leider schlechter. Der hat dann keinen Rosenstrauß mehr geschickt. Und das ist halt so eine Sache, ich bin immer für vorsichtige Physiotherapien und nicht so sehr fürs Manipulative.
Also es kann sich auch verschlechtern dann
dadurch
wahrscheinlich.
Wenn man Pech hat, geht es auch mal in die falsche Richtung.
Ja, ja. Für Apothekerinnen und Apotheker vielleicht auch noch sehr relevant, welche Rolle können denn Medikamente als Auslöser von Tinnitus spielen?
Als Auslöser von Tinnitus, also die wirklich eins der, das wahrscheinlich meistverwendete Schmerzmittel, Acetylsalicylsäure, löst besonders in höherer Dosis Tinnitus aus durch Schädigung der feinen Fortsätzchen der äußeren Haarzellen, eben die sogenannten Härchen. Dann die breite Gruppe der nichtsteroidalen Antirheumatika kann einen Tinnitus auslösen.
Also wirklich auslösen, nur verstärken, sondern...
Verstärken auch, ja, primär ja, verstärken auch auslösen. Natürlich indirekt alle ototoxischen Medikamente, das sind in der Regel die alten Antibiotika, Gentamicin und so weiter. Und dann gibt es halt eine sehr, sehr weit verbreitete Gruppe, die das leider im Beipackzettel häufig drinnen stehen hat. Ich sage leider, weil sie oft sehr wichtig ist, nämlich die Antidepressiva. Und das ist dann halt schwierig, weil ich kann mich jetzt spontan an keinen Patienten erinnern, der ohne Tinnitus ein Antidepressivum genommen hätte und dann kommt und sagt, ich glaube, Herr Doktor, das hat das ausgelöst, ich nehme das Medikament. Aber ich kenne eine Menge Tinnitus-Patienten, die aufgrund einer begleitenden Depression ein Antidepressivum nehmen müssen, die den Beipackzettel sorgfältig studieren und dann in diese Erwartungshaltung auch hinein und vor allem in die Beobachtung, ja, wird es denn hoffentlich jetzt eh nicht passieren bei mir? Und dann ist das fast schon ein Selbstläufer. Wenn jemand das bei sich monitiert und beobachtet, dann kann man sich ziemlich sicher sein, dass das organisch auch zunimmt. Und gerade bei dieser wichtigen Medikamentengruppe ist es ein bisschen schade, aber ja, es kann in Einzelfällen wohl vorkommen. Ich glaube, das ist aber die direkte pharmakologische Auslösung seltener ist als die indirekte psychogene Auslösung oder Verstärkung eines bestehenden Organs.
Spannend. Wie sollte man denn reagieren, wenn Betroffene da irgendwie gefühlt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Medikament und Tinnitus bemerken?
Ja, es hängt davon ab, wenn es verzichtbare Medikamente sind wie NSAIRs, würde ich sagen, dann bitte schauen wir doch mal ohne dem auskommen. Ich habe aber große Hemmungen, einem Patienten das Antidepressivum wegzunehmen, noch dazu, wenn es nicht von mir verordnet wurde, weil das ja natürlich anderwertig dem Patienten auch die rosarote Brille wegnimmt, die er vielleicht gerade braucht, um seine Gesamtsituation besser ertragen zu können. Dass der Tinnitus vielleicht ein Teilsymptom einer ganz anderen Störung. Und da bin ich sehr zurückhaltend mit der Empfehlung, mit etwas aufzuhören. Das muss er halt dann mit dem verordneten Facharzt, der Fachärztin besprechen.
Ja, danke. Und neben den eigentlichen Auslösern, Sie haben es vorhin schon kurz gesagt, spielt auch die Wahrnehmung eine sehr große Rolle. Warum sind denn zum Beispiel die Lautstärke und die Tonhöhe alleine oft nicht entscheidend für den Leidensdruck?
Und danke für die Frage. Das ist wirklich eine ganz wichtige Beobachtung. Der Tinnitus, wenn man ihn charakterisiert, sitzt fast immer um Haaresbreite unter der Hörschwelle. Trotzdem kann der Patient sagen, so eine klassische Äußerung, Herr Doktor, und wenn ich im Musical sitze, in der Fortissimo-Passage, mein Tinnitus ist immer da. Der Tinnitus ist eben kein physikalisches Geräusch, sondern eine Sinneswahrnehmung und kann unterschiedlich penetrant sein. Und wie man das bewertet, das ist jetzt der entscheidende Faktor von der Wahrnehmung her. Es gibt in Deutschland eine Tinnitus-Klinik, zum Beispiel in Bad Arolsen, wo die Leute, die dort stationär sind, in der Nacht runtergehen können in die Audiologie. Und in der Nacht glauben viele Leute, mein Tinnitus ist lauter geworden, weil sie liegen im Bett, es fällt die mentale Ablenkung weg, die geistige, es fällt unter Umständen die akustische Ablenkung weg, weil es ruhig ist im Schlafzimmer, da kann man sicher helfen, das kann man da auch noch besprechen. Und die können dann runtergehen in die Audiologie, sich den Kopfhörer aufsetzen und diese Tinnitus-Charakterisierung selber machen. Und schauen, ist er wirklich lauter geworden und stellen fest, nein, das ist nach wie vor wieder Prüfton bei 5 Dezibel. Es ist nicht wirklich lauter geworden. Eine sehr raffinierte, sage ich mal, und wichtige Maßnahme, um die Leute davon zu überzeugen, dass es eben eine Frage der Wahrnehmung ist, nämlich der subjektiven Wahrnehmung. Und das hilft vielen schon zu wissen, objektiv hat sich gar nichts verhindert. Es ist nur mein Aufmerksamkeitsfokus. Und ich habe auch mal eine Klavierlehrerin gehabt, die wirklich nicht einfach war, und der erst bei der zweiten, dritten Sitzung die Tinnitus-Charakterisierung gezeigt. Schauen Sie her, Frau Magister, Ihr Tinnitus sitzt doch eigentlich nur um Haaresbreite unter der Hörschwelle. Und sie sagt, aber Herr Doktor, wenn Sie mir das früher gesagt hätten, dass mein Tinnitus so leise ist, dann hätte ich mich doch nie darüber so aufgeregt. Also manchmal gibt es so kognitive Schlüsselerlebnisse, wo es gelingt, über die Kognition, über den Verstand die Wahrnehmung entsprechend zu beeinflussen.
Leider, und den Personen geht es dann auch besser damit?
Die war geheilt damit. Also das ist allerdings leider eher selten, dass es so einfach geht.
Vielleicht kommen wir mal zur Behandlung. Wie sieht es denn aus mit medikamentösen Therapiemöglichkeiten? Sie haben das Cortison kurz erwähnt im akuten Stadium.
Also damit sind wir leider im Wesentlichen auch schon durch. Und man muss dazu sagen, dass Cortison auch nicht wirklich validiert ist. Es gab ja gerade die Hodocort-Studie, also hochdosiertes Cortison beim Hörsturz. Da ist nur darauf gekommen, dass mittelhochdosiertes Cortison eigentlich besser wirkt, dass das Hochdosierte unser Leben bei weniger Nebenwirkungen hat. Was wir bis heute nicht haben, ist eigentlich die beinharte Vergleichsstudie Cortison gegen Placebo. Es ist auch ganz schwierig, da Leute dafür zu rekrutieren. Und Cortison, ja, beim akuten Tinnitus, ganz besonders, wenn es ein Lärmtrauma war, wenn ein Gehörschaden nachweisbar ist. Das wird eigentlich relativ einheitlich so gemacht. Wesentlich schwieriger ist die Frage zu beantworten, was machen wir denn bei einem chronischen Allgäusch, das lange Zeit harmlos im Hintergrund war und das jetzt ohne Lärmtrauma einfach so durch ein Stressereignis hochgefahren ist. Und hier gibt es also Forschungsinstitute wie in Deutschland, wie Frau Professor Malis Knipper, die sagt, dass sie in dem Fall nichts vom Cortison hält. Dann ist es natürlich so, dass man begleitende Verspannungen der Nackenmuskulatur auch medikamentös behandeln kann mit entsprechenden Medikamenten, dass stimmungsaufhellende Medikamente eine Rolle spielen. Was wir aber leider nicht haben und auch jetzt noch, selbst bei, wenn man schaut, was in den klinischen Studien läuft, nicht wirklich sichtbar ist, ist das tolle Medikament, das wirklich beim akuten Tinnitus kausal gegen Tinnitus gegeben wird. Wenn es etwas geben wird, dann am ehesten wird das ein Benefit sein eines Medikamentes, das gegen einen Hörsturz erfolgreich ausgetestet wurde, weil es dann natürlich auf einmal geht, könnte man vielleicht auch dann bei Tinnitus ohne Hörsturz einsetzen, weil man ja nicht jeden minimalen Hörverlust im Audiogramm sieht. Darum muss man sich klar sein, mit einem Hörtest kontrollieren wir sozusagen die Autobahnabfahrten zwischen Wien und Salzburg, aber nicht jeden Kilometer der Autobahn. Und da kann es sehr wohl versteckte Hörverluste geben, die auch ein Allgäusch fördern, ohne dass man es im Hörtest sehen kann. Das Gehirn kann bis zu einem gewissen Grad geringe Hörverluste durch den Neural Gain, also durch den Zentralverstärker, kompensieren. Aber mit Cortison und Begleiterkrankungen wie Verspannungen, Depressionen und so sind wir eigentlich beim akuten Tinnitus schon durch. Und noch trauriger, schaut es beim chronischen Tinnitus aus, weil das ja eine Sache ist, die letzten Endes gespeichert ist in der Hörrinde wie ein Datensatz auf der Festplatte eines PCs. Und deshalb gibt es auch hier aus meiner Sicht nur Therapien, abgesehen von allen Psychotherapien und kognitiven Therapien, die ein Umlernen des Gehirns durch akustische Reize von draußen fahren lassen sollen. Aber das Medikament zum Schlucken gegen chronischen Tinnitus sehe ich nicht einmal am Horizont, weil man dem Gehirn ja beibringen müsste, etwas zu verlernen, was es eingespeichert hat. Und es wird auch nie ein Medikament geben, mit dem ich meine schlechte Gewohnheit abgewöhne, nehme ich mal an. Also da sind wir schon in einem Bereich der subjektiven Wahrnehmung. Also kann ich mir das medikamentös pharmakologisch einfach nicht mehr vorstellen.
Ja. In der Apotheke wird dann auch häufig nach Nahrungsergänzungsmitteln oder pflanzlichen Präparaten gefragt, wo behauptet wird, die Durchblutung würde verbessert werden. Wie sieht es da aus? Welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es belastbare wissenschaftliche Grundlagen?
Also nach meinem Kenntnisstand gibt es bis heute überhaupt kein Medikament, das im Tierexperiment nachweisbar die Verblutung der Arteriolabyrinthi, also der Innenarterie, verbessern würde. Das ist frustrierend und es gibt alles, was unter Durchblutung verbessernd läuft, gleichgültig, ob pflanzlich oder ob es die Fließeigenschaften des Blutes, Pentoxifilin oder so, verbessern soll. Ich gebe auch mal gerne ein harmloses Präparat, wenn ich das Gefühl habe, der Patient verlangt jetzt nach einem Präparat, und bin aber völlig im Klaren darüber, dass wir hier mit meinem Placebo-Effekt dealen und darauf hoffen. Aber wirklich ein Medikament, das die Durchblutung verbessert, ist mir nicht bekannt und wäre sicher Nobelpreis würdig.
Ja. Es gibt aber viele unterschiedliche nicht-medikamentöse Ansätze, Hörgeräte, Noiser etc. Wie, wann ist das sinnvoll und können Sie das für uns vielleicht ein bisschen einordnen, wenn man da was macht?
Ja, danke schön für die Frage. Das ist ja auch der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und ich sehe halt wirklich viele Patienten, die halt gehört haben, die auch schon bei zwei, drei Kolleginnen waren, Kollegen, denen gesagt wurde, ja, wir haben jetzt alles abgeklärt, wir haben alles behandelt, wir haben das alle einmal gemacht, das. Wir haben ein MRT gemacht, was ja akut geeignet und auch sinnvoll ist. Sollte vielleicht auch kurz darüber reden, wann das wichtig ist, wann Tinnitus nicht ganz harmlos sein könnte. Sie sind abgeklärt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, nehmen Sie es in aller Ruhe, Sie können jetzt gut damit leben. Das Counseling, die Aufklärung des Patienten, ist auch ein wichtiger Punkt, dass er sich keine Sorgen machen muss, aber das genügt halt nicht immer. Und dann ist eben die Versorgung mit Geräten bei mir der Schwerpunkt. Einerseits für diejenigen, die einen noch so minimalen Hörverlust haben, kommt auf jeden Fall der ausgerechteste Hörschwäche dazu, um eben die Situation der stillen Kammer im Hochfrequenzbereich zu vermeiden, mit einem tollen Effekten. Und dann gibt es die sogenannte Noiser-Therapie, die seit 1995 etabliert ist, von den offiziellen Leitlinien aber abgelehnt wird, weil man keinen Blind- oder Doppelblindversuch mit einem Rauschgenerator machen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Noch dazu, wo selbst ein korrekt getragener Rauschgenerator am Ohr im Tagesverlauf in den Hintergrund geht. Der wird genauso ausgeblendet wie eine Klimaanlage, unter der sie den ganzen Tag sitzen, die sie nicht mehr bewusst wahrnehmen, aber deren brauche ich dann als alleiniges Instrument für die ideal hörenden Patientinnen, wo es nichts zum Ausgleichen gibt, und in den meisten Fällen in Kombination mit dem Hörgerät, wenn das Hörgerät selbst alleine nicht den gewünschten Effekt bringt, also Geräuschtherapie, Retraining-Therapie, Soundtherapie, ein weites Feld, wo ich vielen, vielen Patientinnen noch helfen kann, die auf andere Dinge nicht mehr ansprechen. Das ist die gerätemäßige Therapie, und ein bisschen kann man sich das auch selbst zu Hause machen. Das sind auch Produkte, die man ohne weiteres auch in der Apotheke erwerben könnte, weil es es derzeit nur im Internet gibt. Da gibt es so kleine Clips am Ohr, also vorne und hinten, die mit dem Handy gekoppelt werden anstatt eines Earpods. Earpods sind allen geläufig, sind aber für Tinnitus nicht geeignet, weil 99% aller Tinnitus-Patienten, Patientinnen auf den Verschluss des Gehörganges, der beim Earpod mehr oder weniger passiert, negativ reagieren. Die wollen das nicht. Und diese Dinge, also Open-Ear-Devices, Überbegriff, gibt es auch Knochenleitungshöre, können erfolgreich eingesetzt werden, mit einer Geräusch-App gekoppelt werden, die schöne Naturgeräusche einspielt, die sind auch häufig gleich dabei bei dem Gerät, oder man sucht sich was Passendes im Internet. Da kann man eine Geräuschtherapie in gewissem Ausmaß auch selber machen, gerade für die, die sagen, aber wenn ich zur Ruhe kommen möchte, wenn es still wird, das ist auf der Klassiker, tagsüber bin ich abgelenkt, geht es ganz gut. Aber sobald ich zur Ruhe kommen möchte am Abend, drängt sich das in den Vordergrund, dann habe ich das immer dabei. Für die hartnäckigeren Fälle auch tagsüber. Und für diejenigen, die in der Nacht Ablenkung brauchen, genügt es in vielen Fällen, wenn das Handy auf Freifeld leise etwas vorspielt, beruhigende Musik oder eben auch so eine Geräusche-App mit Naturgeräuschen oder weißem Rauschen, braunem Rauschen. Oder es gibt ein Stirnkopfband, genannt das akustische Schäfchen, auf Englisch kann man es googeln, das ebenfalls mit dem Handy auf über Bluetooth mit die perfekte Geräuschkulisse auf beide Ohren überträgt, ohne dass der Partner was mithören muss. Und für Seitenschläfer haben die es dann auch am unten liegenden Ohr. Das sind so ganz einfache Hilfsmittel, die nicht teuer sind, liegen so alle über 100 Euro. Und mit denen man die Geräuschtherapie eigentlich auch einmal selbst beginnen kann. Aber primär, das ist schon wichtig, muss man gute Sorgen schon mal abklären. Und zwar, ich glaube, da sind wir noch nicht drauf eingegangen, ganz besonders, wenn es einseitig ist oder pulsierend. Und da muss man auch wieder unterscheiden zwischen pulsierend und pulssynchron. Weil nicht jedes pulsierende Ohrgeräusch ist wirklich der Puls. Symmetrisch und pulsierend kennt ja jeder nach dem Sport. Ja. Gehört natürlich auch abgeklärt, wenn es frisch auftritt, insbesondere der Blutdruck ist das Erste. Aber einseitig und pulsierend, da muss man schon schauen. Und wenn ein Patient das angibt, dann nehme ich ihm auch das Stethoskop und mache eine Auskultation des Ohres, so wie der Internist die Lunge abhört, horche ich das Ohr ab. Allgeröschend ist in den meisten Fällen völlig harmlos. Besonders der chronische, den wir schon lange haben, besonders der symmetrische und der gleichmäßige. Aber alles, was einseitig wird oder gar pulsierend wird oder pulsynchron, muss entsprechend genau abgeklärt werden mit kontrastmittelgebenden Darstellungen von innerer MRT und der äußeren Kopfschlagadern, damit wir, es ist halt so selten, es ist also häufig, es ist häufig, selten, es ist selten, kommt aber trotzdem vor.
Ja.
Und den einen Fall, den muss man dann halt finden.
Ja.
Wo es dann nicht so harmlos war.
Die Tinnitusforschung steht wahrscheinlich auch nicht still und es gibt viele verschiedene Ansätze. Was finden Sie denn besonders spannend aktuell?
Also besonders spannend ist sicher der Versuch, wie es die Frau Professor Malis Knipper in Tübingen macht, Geräusche zu objektivieren durch ganz, ganz komplizierte bildgebende Verfahren des Gehirns. Da wird die Durchblutung gemessen, gibt es funktionelle MRTs und dergleichen. Das wäre deshalb so wichtig, und das ist sehr weit, weil wir ja beim Tinnitus auch objektive Daten gerne hätten. Wenn wir irgendetwas untersuchen wollen, was bringt etwas? Was bringt zum Beispiel die Hörgerätetherapie? Was bringt der Rauschgenerator? Was bringt ein Medikament? Möchte man doch nicht nur auf subjektive Angaben angewiesen sein, sondern möchte das Ganze gerne objektivieren. Im klinischen Test geht das auch schon und da gibt es viele Parameter, die objektiv recht gut mit Tinnitus korrelieren. Aber in der breiten Praxis, glaube ich, wird es auch noch lang dauern, bis das hier ankommt. Also Forschung zur Objektivierbarkeit. In der Charité geht es mehr um personalisierte Tinnitus-Konzepte. Das ist aber etwas im Prinzip, was ich auch seit 25 Jahren mache, dass jeder Patient ein maßgeschneidertes Therapiekonzept bekommt und dass man wirklich schaut, wo steht dieser Patient, was sind seine Ursachen und wo kann ich dem individuell am besten helfen. Das ist eigentlich, und die haben natürlich eine gigantische Datenbank, wo sie den Patienten erfassen und aufgrund der Daten, die sie dann da rauskriegen, Dinge herausfiltern können, wo ich nur meine klinische Erfahrung habe. Die geht aber auch mit über 20.000 Patienten und ich komme auch ganz gut damit zurecht. Und in die Richtung geht die Forschung, aber wirklich den großen Durchbruch sehe ich leider nicht am Horizont. Und ich habe vorher mal die kognitive Verhaltenstherapie angesprochen, die laut objektiven Studien so der Golden Standard in der Therapie eines schwierigen Tinnituspatienten ist. Ich komme immer dann zur Psychotherapie, wenn es halt Ursachen gibt, die in den Bereich liegen. Also ein Klassiker ist der Burnout-Patient, der Patient, der gestresste Manager. Wenn wir hier nichts tun, um das aus dem Burnout herauszukommen, wird der Tinnitus auch nicht besser. Long-Covid ist zum Beispiel eine ganz, ganz schlimme Sache. Dieses Fatigue-Syndrom, und ja, da gibt es Leute, die auch einen schlimmen Tinnitus haben, aber das ist halt ein Gesamtkomplex, wo sich die Gesamtsituation bessern muss. Ich habe die Frau Professor Birgit Matzurek der Charité öfters zu Gast gehabt auf meinen Workshops, auf den Kongressen. Das muss ich vorstellen. Ich habe gesagt, wie ist denn das bei dir, liebe Birgit? Wie macht sie die KVT? Antwort: dreimal in der Woche, 60 bis 90 Minuten, 3 Monate. So, das ist eine super, super tolle Sache für die wirklich schwierigen, schwersten Tinnitus-Patienten, wenn sie in den Genuss dieser Therapie kommen. Das glaube ich auch, dass das was bewirkt. Nur es ist halt wirklich etwas, was sicher nur ausgewählten und leider schwerst betroffenen Patientinnen zugutekommen wird. Wir schaffen es ja kaum, also KVT-Therapeuten zu finden für den mäßig schwer betroffenen Tinnitus-Patienten. Ich unterscheide immer zwischen, fühlt sich der Patient auf einer 10er-Skala nur gestört, das sind 1 bis 3 Punkte, fühlt er sich belastet, also 4 bis 6 Punkte, oder ist es für ihn ein quälend empfundener Tinnitus von 7 bis 9 Punkten. Und da ganz oben wird es dann wirklich kritisch, dann kommt auch die gesteigerte Lärmempfindlichkeit dazu, Leute, die sich in die Stille zurückziehen, weil sie Alltagslärm und leise Geräusche nicht mehr aushalten und da wird es dann wirklich schwierig.
Das ist dann wahrscheinlich eine komplexere Situation, die man...
Wo man dann natürlich auch im Extremfall dann wirklich ausnahmsweise auch den Psychiater braucht und die Klinik. Und wir haben angemerkt in Österreich leider keine stationäre Einrichtung zurzeit, wo man einen wirklich schwierigen und schwerst dekompensierten Tinnituspatienten hinschicken kann. Am ersten Land wird dann wieder in der Psychiatrie, weil diese Leute natürlich auch dann ihre Probleme haben. Aber wirklich etwas spezifisch für Tinnitus, wie es in Deutschland ein paar Kliniken gibt, gibt es bei uns nicht. Also Österreich möglicherweise zu klein dafür. Gibt in Deutschland auch nicht 10, sondern nur ein paar.
Herr Professor Schobel, vielen Dank für die spannenden Einblicke. Sie haben noch eine Anmerkung, bitte?
Eine Anekdote für Sie, das ist echt ein Witz. Aber ich habe es in dieser und abgeschwächter Form 3-mal erlebt. Junge Patientin, relativ jüngere, kommt zum Arzt und sagt, der Doktor, in meinem linken Ohr habe ich eine Kreissäge und eine Pfeife, fürchterlich, ich halte das nicht mehr aus, es ist eine Katastrophe, ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten, bitte sagen Sie, was ich habe. Die Patientin wird untersucht und am Ende der Untersuchung sagt der Arzt dann zur Patientin, und einmal gesagt, ja, muss ich Ihnen sagen, Sie haben auf dem linken Ohr ein Ohrgeräusch. Patientin, Gott sei Dank, Herr Doktor, Sie haben mir so geholfen. Und ich weiß ja dann schon, was kommt. Und dann sagt der Arzt, ja, inwiefern, Patientin, wissen Sie, ich hatte schon Angst, ich hätte Tinnitus. Das ist also auch in abgeschwächter Form mir schon mal passiert und zeigt halt, es ist immer das, was wir zentral draus machen. Wenn wir es schaffen, das Ganze als harmlose Datenverarbeitungsstörung unseres Gehirns einzuordnen, dann haben wir gute Chancen, also wieder loszuwerden. Wenn wir aber kopfscheu werden und natürlich dann uns hineinsteigern in die Sache, dann sind wir natürlich unter Umständen unterwegs zum chronischen Tinnitus-Patienten.
Ja, spannend. Die Wahrnehmung macht den Unterschied.
Das ist es, ja.
Vielen lieben Dank für das schöne Gespräch und diese vielen Informationen zu diesem Thema. Danke sehr.
Vielen lieben Dank auch für die Einladung, für die Gelegenheit. Dankeschön.
Das war Podcast-Folge 47 von ÖAZ im Ohr. Wenn Sie noch mehr zum Thema Tinnitus erfahren möchten, insbesondere zur Einordnung der Evidenzlage bei OTC-Präparaten und medikamentösen Ansätzen, finden Sie dazu einen spannenden Beitrag von Magister Ines Nikucic in der aktuellen ÖAZ 17. In der ÖAZ Tara 08 widmen wir uns außerdem dem Thema Schmerzen. Dort erwarten Sie interessante Beiträge zur herausfordernden Beratung bei Schmerzen in der Schwangerschaft und Stillzeit sowie zum Umgang mit Dysmenorrhoe, der schmerzhaften Menstruation. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen mit einer neuen Ausgabe von ÖAZ im Ohr. Bleiben Sie neugierig, gut informiert und denken Sie dran, Ihr Wissen ist die beste Medizin. Dieser Podcast richtet sich an Fachkreise und dient der Vermittlung von allgemeinem Wissen über pharmazeutische und medizinische Themen. Es werden keine konkreten Therapieempfehlungen oder individuelle Ratschläge für Laien gegeben. Die Inhalte ersetzen keinesfalls den Besuch bei einem Arzt, einer Ärztin oder einer Apothekerin, einem Apotheker.